Trotzdem so einzusteigen, der Herr ist auferstanden. Amen. Glaubt ihr das wirklich? Ist er wirklich auferstanden? Also Martin hat ein Stück weit schon recht, den Ball etwas flach halten. Was bedeutet denn das, auferstanden? Es gibt so viele alternative Möglichkeiten, was auch geschehen sein könnte. Wir werden uns ein wenig damit auseinandersetzen. Aber zuerst noch eine andere Frage. Ihr alle habt da so ein kleines Ding erhalten. Weiß jemand, was das ist? Sonnenblume, sagt Helene. Was geschieht, wenn ich diesen Kernen in die Erde pflanze? Sie wächst, es wird eine Sonnenblume. Warum? Wie könnt ihr da so sicher sein? Kann mir jemand erklären, warum das so ist? Erfahrung, genau. Ich habe mir auch überlegt, warum eigentlich wissen wir das? Es gibt zwei Gründe. Erstens, in der Landi war das Paket angeschrieben mit Sonnenblumenkernen. Wir wissen, es sind Sonnenblumenkernen, auch wenn sie klein sind. Zweitens, Erfahrung. X Tausende, x Millionen von Sonnenblumen haben das vorgemacht. Als Samen in die Erde, als Sonnenblume gewachsen. Die Erfahrung sagt uns, das wird eine Sonnenblume geben. Wir kommen später auf diese Kernen zurück. Wer übrigens keinen erhalten hat, da vorne hat es noch viele auf dem Tisch. Wir feiern heute Ostern. Und ich bin überzeugt, Ostern beinhaltet eines der wichtigsten Ereignisse des Christentums. Wir Christen sind gut darin, Weihnachten zu feiern. Das ist wichtig. Jesus ist geboren. Wir sind gut darin, Karfreitag zu feiern. Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Pfingsten, ja, das ist auch noch wichtig, der Heilige Geist ist gekommen, Himmelfahrt auch noch. Ja, Ostern natürlich, Karfreitag eben, aber sind wir uns bewusst, was Ostern eigentlich bedeutet? Wir feiern die Auferstehung. Ich habe manchmal den Eindruck, Auferstehung, oder bei mir persönlich war es so, ja, wie wichtig dass die Auferstehung eigentlich ist, glaube ich, haben wir oft gar nicht verstanden. Wie wichtig dass die Frage ist, was die Auferstehung bedeutet. Und darüber oder damit möchten wir uns heute Morgen auseinandersetzen. Und ich habe 1. Korinther Kapitel 15 als Predigttext gewählt. Und da das ganze Kapitel etwas lang ist, werden wir nur einige Verse daraus behandeln. Ich möchte mal einsteigen mit den ersten Versen. 1. Korinther Kapitel 15, Verse 3 bis 8. Verse 3 bis 8. Ist Paulus, der das schreibt an die Korinther. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt, und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigt er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Das ganze Kapitel 15 dreht sich um die Auferstehung. Der Grund dafür war, in Korinth gab es Leute, die sagten, die Toten, die werden nicht auferstehen. Und das hat Paulus zum Anlass genommen, ganz grundsätzlich über die Auferstehung nachzudenken. Es ging ihm weniger um die Auferstehung Christi, als um die Auferstehung der Toten, die noch kommen wird. Und darum bezieht er sich wiederum auf die Auferstehung Christi. Und hat das Ganze genau aufgeschrieben. Und für Paulus war es wichtig, dieses Thema auszuführen. Und er sagt hier, das ist ein altes Glaubensbekenntnis, das Paulus hier eingebunden hat in den Versen 3 bis 6. Und er sagt hier, erstens, Christus starb. Er ist wirklich gestorben bei der Kreuzigung, Karfreitag. Und er ist nicht nur einfach gestorben, er starb für unsere Schuld, für unsere Sünden. Er ist gestorben, stellvertretend für die Menschen, damit sie ihre Sündenlast bei ihm abladen können. Er wurde ins Grab gelegt und er ist auferstanden. Gott hat ihn auferweckt und er ist vielen von uns erschienen. Einzelpersonen, zu Zweien, zu Zwölfen, zu Fünfhunderten ist er den Menschen erschienen. Und all das, sagt Paulus, geschah in der Übereinstimmung mit der Schrift. Das ist nicht irgendwie etwas, was nicht zum Alten Testament passen würde, sondern es stimmt überein. Es bildet eine Einheit. So berichten es uns die Briefe und die Evangelien ebenfalls. Es passt zusammen. Aber die große Frage, und der möchten wir uns heute Morgen stellen, ist das wirklich so geschehen? Ich denke, für viele von uns ist das klar. Aber betrachten wir das weltweit, müssen wir uns die Frage gefallen lassen, ist das wirklich so geschehen? Wir haben uns letzten Sonntag mit dieser Frage beschäftigt, ist die Bibel wirklich wahr? Und wir haben viele Indizien, Argumente dafür gehört. Aber ich möchte ganz bewusst heute noch eine Zusatzrunde drehen mit der Auferstehung, weil diese so wichtig ist für den christlichen Glauben. Ist die Auferstehung wirklich geschehen? Ist Jesus leiblich auferstanden oder nicht? Im Verlaufe der letzten 2000 Jahre gab es einige alternative Vorschläge, was auch geschehen sein könnte. Und gerade heute, in unserer wissenschaftlichen modernen Zeit, es konnte bisher keine Auferstehung wissenschaftlich dokumentiert oder reproduziert werden. Wissenschaftlich ist die Auferstehung also nicht bewiesen. Sie ist auch nicht nicht bewiesen oder es gibt keine Gegenbeweise. Aber ist die Auferstehung wirklich geschehen oder nicht? Ich möchte euch mal ein paar populäre alternative Ideen vorstellen, die es in der Vergangenheit immer wieder gab. Und danach möchten wir die auch mal anschauen, welche davon sind plausibel und welche nicht. Zum einen die Theorie, Jesus ist gar nicht wirklich gestorben. Jesus ist nicht gestorben am Kreuz, er war vielleicht nur ohnmächtig oder da steckt eine Verschwörung dahinter, er wurde lebendig wieder abgenommen. Die Leiche wurde gestohlen, er ist nicht auferstanden, die Leiche wurde nur entwendet aus diesem Felsengrab, aus diesem Höhlengrab. Oder die Augenzeugen, die Jesus gesehen haben wollen, das waren Halluzinationen, das stimmt auch nicht. Und nicht zuletzt auch das, was innerhalb der Theologie, innerhalb des Christentums relativ breit vertreten wird, Jesus auferstand nur in der Botschaft. Nicht leiblich, der war natürlich tot, der blieb auch tot, aber in der Botschaft ist er auferstanden. Und wenn wir all diese Alternativen auflisten, darf das natürlich auch nicht fehlen, es ist eine ernstzunehmende Möglichkeit, Jesus ist tatsächlich leiblich auferstanden. Das möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Welche Alternativen sind sinnvoll, welche nicht? Und was mir ebenfalls wichtig ist, was bedeutet denn das für uns? Was bedeutet es für uns, wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist? Oder was würde es bedeuten, wenn er nicht auferstanden ist? Es muss ja eine Relevanz für unser Leben haben, wenn ich schon behaupte, es ist eines der zentralsten Ereignisse des Christentums. Jesus starb nicht am Kreuz. Die Theorie hat ihren Ursprung darin, dass man sagt, Jesus wurde einfach ohnmächtig durch die ganze Belastung, die er erleben musste. Oder er hat Drogen erhalten, als man ihm den Schwamm mit Essig gab, war dort nicht Essig, sondern Opium, eine bekannte Droge damals darin. Jesus wurde ohnmächtig und durch die kühle und feuchte Luft im Grabe wurde er wiederbelebt. Oder der Pilatus wurde bestochen. Es ist eine Verschwörung, man hat ihn runtergenommen, bevor er tot war. Und dann ist Jesus anschließend geflohen, zum Beispiel nach Indien. Das ist eine populäre Theorie. Es gibt dort ein Grab in der Stadt, wie heißt die schon wieder? Srinagar, Hauptstadt von Kaschmir. Dort hat man ein Grab entdeckt, das irgendwo geheimnisvoll ist und man vermutet, es könnte Jesu Grab sein. Und Anfang des 20. Jahrhunderts kam eine andere Theorie auf, die gefällt mir noch besser. Jesus ist nach Ägypten geflohen und hat sich dort in die Priesterin Isis verliebt. Sind alles Theorien, die vorgestellt wurden. Und wir müssen uns schon fragen, ja, hat das einen gewissen Gehalt? Könnte das wahr sein? Sie wurden zwar schon oft seriös widerlegt, dass Jesus gestorben sein muss. Und trotzdem, dieses Argument kommt immer mal wieder vor. Und darum möchte ich heute Morgen auch darauf eingehen und mal aufzeigen, was denn dagegen spricht. Ich möchte mal den Karfreitag nochmals kurz durchleben mit uns. Was hat Jesus eigentlich durchlebt? Erster Grund, der dagegen spricht, ist die Geißelung, die Auspeitschung von Jesus. Wir müssen uns vorstellen, diese Peitschen, das sind nicht einfach Peitschen, wie wir sie heute kennen, wenn eure Mädels reiten gehen, das ist diese Reitgerte, wie man dem sagt, das waren verflochtene Stricke mit vielen einzelnen Geißeln. Der Gefangene musste sich niederknien und dann wurde ihm auf den Rücken geschlagen, von Schultern abwärts, über das Hinterteil, die Beine, alles wurde zusammengeschlagen. In diese Riemen waren eingeflochten Metallkugeln, welche Blutergüsse zur Folge hatten, und wenn dann der nächste Riemen darauf schlug, platzen diese auf. Es waren Knochenstücke eingeflochten, die richtige Hautfetzen, Fleischstücke herausgerissen haben aus diesem Rücken. Ein römischer Historiker, der Eusebius aus dem 3. Jahrhundert, hat eine Auspeitschung folgendermaßen beschrieben: Die Adern des Opfers lagen bloß und die Muskeln, Sehnen und Eingeweide lagen offen da. Also es war nichts Angenehmes, definitiv nicht. Man weiß von Fällen, wo Ausgepeitschte gestorben sind, bevor man sie überhaupt kreuzigen konnte. Also es wurden nicht alle ausgepeitscht, aber die Auspeitschung selbst konnte tödlich sein. Und wenn nicht, war definitiv ein riesiger Blutverlust zu verkraften. Medizinisch gesprochen redet man von einem hypovolämischen Schock. Typische Anzeichen dafür wäre zum Beispiel ein großes Durstgefühl, wäre ein Indiz. Jesus hat auch gesagt, er sei durstig, obwohl ich musste sagen, nach einer solchen Nacht wäre ich so oder so auch durstig wahrscheinlich. Ohnmacht, die inneren Organe, die haben zu wenig Sauerstoff durch den Blutverlust. Also auch das wird uns berichtet, wo Jesus zusammengebrochen ist. Er konnte den Querbalken des Kreuzes nicht tragen, was ein Hinweis darauf ist, dass er sehr stark geschwächt war durch diesen Blutverlust. Aber damit war er ja nicht fertig. Anschließend an diese Geißelung kam letztendlich die Kreuzigung. Eines der brutalsten Folter- und Tötungsinstrumente, die es je gab. Wir müssen uns da 10 bis 15 Zentimeter lange Nägel vorstellen, die den Gekreuzigten durch Hände und Füße getrieben wurden. Und zwar nicht da, durch die Mitte der Hand, wie man oft die Bilder zeigt oder das Gefühl hat. Das Problem ist, wenn man da kreuzigt und das Kreuz dann aufrichtet, dann reißen die Nägel aus und der Körper würde zu Boden fallen. Also schlägt man die Nägel durch die Handwurzel, 1 Zentimeter unter dem Handballen, dort hält das wirklich. Also ist eine rein mechanische Angelegenheit für den Folterer. Das Problem da unten ist, da geht der wichtigste Nerv der Hand durch. Der wird mit größter Wahrscheinlichkeit zerstört, wenn der Nagel da reingetrieben wird. Ihr kennt das Narrenbein. Ich weiß gar nicht, wie das in Schriftdeutsch heißt. Wenn man das anschlägt, das surrt ganz mühsam, tut weh. Und der Schmerz, wenn dieser Nerv durchtrennt wird, ist vergleichbar. Also ihr müsst euch das vorstellen, nehmt diesen Nerv, zieht ihn mal ein wenig raus und quetscht ihn mit einer Zange, dauerhaft. Und das wäre dann in etwa der Schmerz, nur schon wenn der Nerv durchtrennt wird. Das Reintreiben des Nagels kommt noch dazu. Dann wird das Kreuz aufgerichtet, der nächste Nagel wird durch die Füße getrieben, auch dort gibt es einen solchen Nerv. Und weil das so weh tut, können sich die Gefangenen nicht wirklich auf den Füßen abstützen. Also hängen sie in den Armen und durch das eigene Gewicht werden die Arme bis zu 10 cm gedehnt. Die Schultern kugeln aus, muss auch sehr schmerzhaft sein. Und so hängen sie dann dort an diesem Kreuz. Wenn sie atmen wollen, diese Position ist nicht sehr vorteilhaft zum Atmen, müssen sie sich auf den durchbohrten Füßen abstützen. Der gequälte Rücken von Jesus schabt über das Kreuz, drückt er sich nach oben, damit er Luft in die Lungen pumpen kann. Und wenn er wieder eingeatmet hat, kann er sich wieder sinken lassen, damit der Schmerz in den Füßen wieder verschwindet. Und so geht das hin und her, auf und ab, bis der Gefolterte dort verstirbt am Kreuz, weil er erstickt. Oder im Falle von Jesus, dass er vielleicht am Blutverlust stirbt, Herzrhythmusstörungen und letztendlich Herzversagen. Das ist die Marter, die die Leute am Kreuz durchmachen mussten. Und angenommen, man hätte Jesus runtergenommen, bevor er verstorben ist am Kreuz. Ausgelenkte Schultern, offener Rücken, offene Beine, massiver Blutverlust, durchbohrte Hände, durchbohrte Füße. Ja, bestimmt ist dieser Mann geflohen nach Indien, selbstständig. Der war weder Transport- noch fluchtfähig. Der hätte zuerst mal auf die Intensivstation gemusst und hätte schauen müssen, dass man den überhaupt durchkriegt. Also schon nur aus diesem Aspekt ist die Transport- oder Fluchttheorie schon widerlegt. Wir müssen aber uns bewusst sein, danach, als Jesus gestorben war, nach biblischem Bericht, wurde den anderen Gekreuzigten wurden die Beine gebrochen. Der Zweck davon war, sie konnten sich nicht mehr aufrichten und sie mussten innerhalb Minuten ersticken. Bei Jesus hat man das nicht gemacht. Warum? Weil man sah, der hat sich schon über Minuten hinweg nicht mehr aufgerichtet. Also selbst wenn er noch nicht tot war, er musste erstickt sein, weil er sich nicht mehr aufgerichtet hat. Und weil es relativ mühsam ist, da über Kopf 2 Meter Höhe die Beine zu brechen, mit einer Stange dagegen zu schlagen, haben sie, der ist tot, aber wir überprüfen es noch, einen Speer genommen und in die Seite gestochen. Und damit ist nicht einfach nur ein Nadelstich gemeint, sondern dieser Speer, dieser Pilum, der Römer, der ist eingedrungen. Rechte Seite zumindest Loch in der Lunge, linke Seite Speer direkt ins Herz. Also selbst Jesus, wenn er noch nicht tot gewesen wäre, dieser Speer wäre sein Todesurteil gewesen. Und der Römer oder Johannes berichtet uns das, wie Blut und Wasser herauskam. Das Wasser ein Zeichen für all die Leiden, die er schon durchgemacht hat, eine Folge dieses Schockes. Wer es genauer interessiert, wie das medizinisch aussieht, der darf sich gerne in dieses Buch vertiefen. Da ist es genauer beschrieben. Jesus musste tot gewesen sein. Vielleicht sagt ihr jetzt auch, ja gut, diese Römer, die waren keine Mediziner, waren keine Ärzte, wie wollten die einen Tod feststellen? Muss man einfach sagen, es waren Meister ihres Faches. Sie waren ausgebildet zu töten, zu foltern. Die konnten durchaus beurteilen, ob ein Mensch tot war oder nicht. Zudem haftete der Wächter für den Gefangenen. Wenn der Gefangene geflohen wäre, wäre der Wächter hingerichtet worden. Also die hatten ein Interesse daran, dass der Gefangene wirklich tot war. Wir können also die Auferstehung Jesu nicht wegdiskutieren, indem wir sagen, ja, er war gar nicht tot. Also die moderne Medizin bestätigt eigentlich den Befund der Bibel, dass Jesus wirklich tot war. Nun, da kommen wir zum nächsten Argument und das war auch das früheste Argument. Bereits die Pharisäer haben so argumentiert, ja, die Leiche, die wurde einfach gestohlen. Da sind doch die Jünger hingegangen und haben diese Leiche entwendet. Im 18. Jahrhundert wurde diese These wiederbelebt, dass der Leichnam gestohlen wurde. Wird heute eigentlich in der wissenschaftlichen Szene nicht mehr so betont. Man hört es aber immer mal wieder als Argument. Oder eine ähnliche Theorie sagt, die Frauen, die waren so verwirrt, haben in die Sonne geblickt, waren geblendet, die sind zum falschen Grab gelaufen. Na, logisch war das leer, die waren beim falschen Grab. Nun, was spricht denn für oder gegen diese Theorie? Zum einen mal, sowohl die Juden wie auch die Christen, die wussten ja, wo dieses Grab war. Sie haben ihn in dieses Grab gelegt. Spätestens als die Frauen zurückgekehrt waren und gesagt haben, Jesus ist auferstanden, wären alle zum Grab gerannt. Was sagt die Bibel? Sie sind tatsächlich zum Grab gerannt und spätestens da hätte man bemerkt, dass sie beim falschen Grab waren. Aber auch Petrus und die anderen haben das Grab gefunden und leer vorgefunden. Man wusste, wo das Grab war, auch die jüdischen Führer konnten das leere Grab besuchen. Auch in der jüdischen Polemik, ganz zu Beginn, wurde nie behauptet, ja das stimmt nicht, die Leiche war noch da. Sondern schon die Juden haben dann, ja das Grab ist schon leer, aber ihr habt die Leiche gestohlen. Also auch die Juden haben eigentlich nie gesagt, man wäre beim falschen Grab gewesen oder haben nie gesagt, das Grab sei nicht leer gewesen. Das Grab war tatsächlich leer. Die Frage ist, warum? Nun verfolgen wir diese Theorie weiter. Angenommen, die Jünger hätten diese Leiche gestohlen und irgendwo in der Hinterkammer verwahrt. Spulen wir ein paar Jahre vor. Die sind durch die Welt gezogen, haben Christus, den Auferstandenen, gepredigt, verkündigt, eine riesige Anhängerschaft. Es kommt Verfolgung unter Kaiser Nero. Petrus wird hingerichtet, der Paulus wird hingerichtet, Johannes wird verbannt auf die Insel, andere Jünger müssen sterben. Ja, wärst du gestorben für einen auferstandenen Jesus, der sich in deinem Hinterzimmer verbirgt? Ich glaube nicht. Diese Jünger waren zu 100% überzeugt, Jesus ist auferstanden. Die haben keine Leiche gestohlen. Da kommt eine alternative Theorie und sagt, ja, die Pharisäer haben die Leiche entwendet. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Aber stellt euch vor, dieses Christentum bekommt Aufschwung. Ja, spätestens dann hätte ich als Pharisäer die Leiche rausgerückt und gesagt, seht, da ist er, der ist nicht auferstanden. Also auch diese Theorie, dass die Leiche gestohlen wurde, es gibt keine vernünftige Erklärung, keinen Ansatz, wie das verheben könnte, wie das plausibel erklärt werden könnte. Nun, aber das alleine beweist noch keine Auferstehung. Also Leichen verschwinden immer wieder mal, so komisch, dass das tönt, Exhumierungen und da ist keine Leiche. Und verschiedenste Theorien werden aufgestellt, warum ist da keine Leiche, aber die Theorie einer Auferstehung, die ist nie zuvorderst. Warum? Eine Leiche, die verschwindet, ist noch nicht auferstanden. Erst der folgende Punkt, die Augenzeugen, die machen das relevant. Eine verschwundene Leiche und Erscheinungen ergeben eine Auferstehung. Denn Tote erscheinen in der Regel nicht. Das machen sie nicht. Erst die Erscheinungen von Jesus machen seinen Tod und das leere Grab zu einer Auferstehung. Und damit komme ich auf die Verse, die ich vorher gelesen habe, zurück. Paulus betont, wer alles diesen Jesus gesehen hat. Den Petrus, den Jakobus erwähnt er namentlich. Er erwähnt den ganzen Kreis der Jünger. Er erwähnt diese 500, die auf einmal Jesus gesehen haben. Und er betont sogar noch und sagt, von diesen 500, einige sind gestorben, aber die meisten, also so 400, die leben noch. Er legt es richtig darauf an, dass man hingeht und fragt. Du Jakob, ist das wahr? Hast du Jesus wirklich gesehen? Ja, der ist wieder aufgestanden. Und so kann man alle entlang gehen und diese Fragen, diese Augenzeugen überprüfen. Und dann kommt das Argument und man sagt, ja, diese Leute, die hatten so einen emotionalen Stress. Die haben sich so gewünscht, dass dieser Jesus leben würde. Und er hat ja etwas gesagt, nach 3 Tagen werde ich den Tempel wieder aufbauen. Das waren Halluzinationen, psychisch erklärbar. Nun, ich möchte euch einen Text vorlesen von Gary Collins, ist ein Psychologe und er sagt etwas zu diesem Thema Halluzinationen. Halluzinationen sind individuelle Ereignisse. Ihrem Wesen nach kann nur eine Person eine bestimmte Halluzination zu einem bestimmten Zeitpunkt haben. Identische Halluzinationen können mit Sicherheit nicht in einer ganzen Gruppe von Menschen auftreten. Es ist auch nicht möglich, dass eine Person bei einem anderen Menschen eine Halluzination hervorrufen kann. Da eine Halluzination nur in diesem subjektiven und persönlichen Sinn existiert, ist es offensichtlich, dass andere Menschen sie nicht bezeugen können. Er sagt Klartext, es ist nicht möglich, dass 2 Menschen zur selben Zeit dieselbe Halluzination haben, geschweige denn 500 gemeinsam. Zudem muss man noch eine Art Veranlagung mitbringen. Gewisse Menschen tendieren eher dazu als andere. Und Petrus gehörte gewiss nicht zu diesen Menschen, die zu Halluzinationen neigten. Und somit wird eigentlich auch dieses Argument aus wissenschaftlicher Seite demontiert. Ist nicht möglich. Und ihr seht, unsere Erklärungsversuche oder alternative Erklärungsversuche schwinden langsam aber sicher dahin. Es gibt, das waren die wichtigsten Theorien, es gibt noch verschiedene Unterarten und andere Argumente, die weit lächerlicher sind, darum habe ich sie gar nicht aufgenommen. Es gibt keine Alternativen zu diesen beiden Möglichkeiten. Respektive, das zweitunterste ist ja eigentlich auch schon aufgehoben, sage ich mal. Jesus muss leiblich auferstanden sein, wenn wir die anderen Punkte betrachtet haben, aber ich komme später noch darauf zurück, darum lasse ich es mal noch so stehen. Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Jesus tatsächlich wahrhaftig leiblich auferstanden ist. Auch wenn es wissenschaftlich nicht erklärbar ist, müssen wir das in Betracht ziehen. Jemand hat gesagt, Es gibt hier keinen Beweis gegen Gott, es gibt auch keinen für Gott. Aber sobald wir die Komponente Gott ins Spiel nehmen, dann tönt diese Möglichkeit einer Auferstehung plötzlich nicht mehr so unwahrscheinlich, wie sie zuvor noch getönt hat, als man ohne Gott gerechnet hat. Die Alternative, die wir also noch haben, ist, dass Jesus tatsächlich leiblich auferstanden ist. Und damit möchte ich zur Frage kommen, was bedeutet denn das für uns, dass Jesus leiblich auferstanden ist? Lesen wir weiter im 1. Korinther 15, und zwar ab Vers 12 bis zum Vers 17. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, das nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass der Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und damit möchte ich diese letzte Möglichkeit, die in der liberalen Theologie weltweit vertreten wird, ebenfalls ausschalten. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, und man ging immer von einer leiblichen Auferstehung aus in der biblischen Botschaft, dann funktioniert das nicht. Eine Auferstehung nur in der Botschaft war nie der Gedanke der Bibel. Und somit wäre der Glaube eine Illusion. Vor allem die Verse 14 und 17 sind absolut treffend. Es ist sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Also entweder glaubt ihr an eine leibliche Auferstehung oder ihr glaubt gar nicht. Es gibt nichts dazwischen. Oder Vers 17, wenn er nicht auferstanden ist, ist euer ganzer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die Sünde, die Jesus am Kreuz getragen hat an Karfreitag, ja, die habt ihr immer noch, denn er ist nicht auferstanden, er lebt ja nicht. Wie will er euch erlösen von eurer Schuld? Oder anders, ohne Auferstehung, Christsein wäre sinnlos. Ohne Auferstehung haben wir keine Sündenvergebung. Erst die Auferstehung macht die Sündenvergebung komplett. Ohne die leibliche Auferstehung gibt es keinen christlichen Glauben. Ein Theologe hat es mal so formuliert: Genau genommen ist der christliche Glaube ohne die Auferstehung nicht einfach der christliche Glaube ohne das letzte Kapitel. Es ist überhaupt kein christlicher Glaube. Wenn wir den christlichen Glauben, die Auferstehung wegnehmen, ist es kein christlicher Glaube mehr. So zentral ist die Auferstehung. Auch die Kreuzigung ist zentral, ganz klar. Auch die Geburt Jesu ist zentral. Aber ohne die Auferstehung würde etwas fehlen, das das Ganze zunichte macht. Die leibliche Auferstehung ist absolut notwendig. Aber wir müssen ja eigentlich gar nicht diskutieren, sagt auch Paulus. Im Vers 20 sagt er, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Paulus sagt, er ist auferstanden, und das gibt uns die Hoffnung, die Gewissheit, die, die gestorben sind, und auch wir, die wir an Jesus glauben und sterben, auch wir werden auferstehen. Darin besteht unsere Zukunftshoffnung, unsere Auferstehungshoffnung. Es spricht alles dafür, dass Jesus auferstanden ist. Und ich möchte hier noch ein paar Punkte anfügen, was denn diese Auferstehung nun für unser Leben bedeutet. Sie ist der Beweis für den Triumph von Jesus über Sünde und Tod. Jesus ist nicht tot geblieben, sondern hat triumphiert über den Tod. Er wurde wieder lebendig. Und darum kann er das Versprechen einlösen, dass er uns unsere Sünden vergeben will. Er hat die Sünde bezahlt, wir dürfen sie auf ihn legen und wir dürfen seine Reinheit in Anspruch nehmen. Sie bestätigt, dass Jesus wahr ist und dass er Kraft hat. Und ich möchte mal ein paar Verse vorlesen, was es bedeutet. Auch diese Verse sind wahr. Kommt her zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Ist genauso glaubwürdig. Er will uns unsere Last abnehmen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Er, der triumphiert hat über den Tod, lebt. Er ist das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er will den Menschen das Leben in Fülle geben. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns vor allem Unrecht, das wir begangen haben. Dadurch, dass er gestorben ist für uns, an unserer Stelle, kann er uns reinigen von unserer Sünde. Und vielleicht das, was für mich etwas vom Wichtigsten geworden ist in diesem Leben, in diesem Christenleben, die Auferstehung zeigt mir, welche Kraft in mir lebendig ist. Paulus sagt in dieser Epheserstelle, diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, welche Kraft ist das? Der Heilige Geist. Diese Kraft ist in euch, ihr, die ihr mit Jesus unterwegs seid, ist in euch lebendig. Dieselbe Kraft. Mit dieser Kraft dürft ihr in eurem Leben rechnen. Diese Kraft ist es, die euch hilft, nicht mehr zu sündigen. Diese Kraft ist es, die euch hilft, den Weg zu gehen. Für all jene, die am Freitag beim Aufruf von anderen gesagt haben, ja, aus eigener Kraft werdet ihr dieses Ja wieder durchstreichen und sagen, nein, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft der Auferstehung, die euch hilft, Ja zu sagen und bei diesem Ja zu bleiben. Und es ist diese Kraft, welche Gott heute noch benutzt, um durch uns Christen Wunder in dieser Welt zu tun. Was wir von Ivana gehört haben, dass das gewechselt hat, dass sie keine Schmerzen oder fast keine Schmerzen mehr hat. Das ist nicht ihre Kraft, das ist Gottes Kraft. Und ich möchte als letzten Punkt diesen hier groß machen. Denn das ist das, was Paulus macht im Korintherbrief. Korinther 15, er greift diesen Punkt heraus und sagt, seid euch bewusst, weil Christus auferstanden ist, werdet auch ihr auferstehen. Ich lese ab Vers 42. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Und dann springe ich zu Vers 48. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind wir alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams, also von Jesus sein. Hier, Paulus sagt, macht euch das bewusst. Das müssen wir uns bewusst sein. So wie ein Samenkorn in die Erde gelegt wird und sterben muss und etwas Neues, Wunderbares entsteht, so wird es uns ergehen. Es ist nicht die Endstation auf dieser Welt. Unser Körper ist wie ein Samenkorn, der wird sterben. Jeder von uns wird sterben müssen. Es sei denn, Jesus kommt vorher zurück. Und dann wird unser Körper wie ein Samenkorn verwandelt in einen neuen Körper. So wie Jesu Körper verwandelt wurde, werden auch wir in einen neuen Körper verwandelt. Den Herrlichkeitsleib. Und das ist die vollkommene Erlösung. Das, was noch aussteht. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind sehr auf diese Gegenwartszeit fixiert. Dabei steht die komplette Erlösung noch aus. Schaut nur mal euren Körper an. Ihr habt wunderschöne Körper, alle, auch die Männer. Aber er ist nicht perfekt. Dieser Körper ist anfällig. Dieser Körper ist irdischer Leib, er kann krank werden. Wir leiden an unserem Körper. Wir können Schmerzen haben. Dieser Körper geht kaputt. Dieser Körper ist nicht perfekt. Er ist fähig zu sündigen. Wir haben eine Affinität zum Sündigen. Er zieht uns immer wieder hin zum Sündigen. Das ist unser Körper. Und Paulus sagt, es wird eine komplette Erlösung geben. Das hat Jesus versprochen. Einen neuen Leib. Einen neuen Leib, wie beschrieben ist in Vers 43. Erst ist er unansehnlich. Das betrifft das Heute und Jetzt. Dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. Das ist das, was uns erwartet. Wir haben schon jetzt den Heiligen Geist, eine wunderbare Kraft, aber unser Körper ist noch erlösungsbedürftig. Wir haben noch keinen neuen Leib. Aber das wird noch kommen, ein wunderbarer, perfekter Körper. Ein Körper, der nicht mehr krank sein kann. Ein Körper, der nicht mehr kaputt gehen wird. Ein Körper, der nicht mehr sündigen kann. Stellt euch das vor. Ein Körper, der durch Wände gehen kann. Für alle Science-Fiction-Freudigen, Jesus ist durch Wände gegangen. Oder was mich besonders freut, auch mit dem neuen Körper können wir noch essen. All das beschreibt uns die Bibel. Es wird ein wunderbarer, neuer Körper sein, perfekt, ähnlich wie heute, aber doch anders, mit Gottes Herrlichkeit erfüllt. Und darum habe ich euch heute Morgen diese Samenkörner austeilen lassen. Ihr dürft selber entscheiden, ob ihr sie pflanzen wollt zu Hause im Garten oder den Parkplatz aufhacken wollt und dort pflanzen. Dieses Samenkorn soll euch an zwei Dinge erinnern. Erstens, so wie der letzte Sonnenblumenkern, den ihr gepflanzt habt, zu einer wunderschönen Pflanze geworden ist, wird es auch dieser werden. Das soll euch daran erinnern, so wie Jesus auferstanden ist, haben wir die Sicherheit, dass auch wir auferstehen werden. Das ist unsere Gewissheit, unser Unterpfand. Jesus ist auferstanden, ihr werdet auch auferstehen, wenn ihr denn in diesem Leben mit Jesus unterwegs seid. Außer du erlebst die Wiederkunft Jesu, dann wirst du direkt bei der Wiederkunft umgewandelt werden. Das erklärt Paulus in Vers 51. Und das Zweite, woran euch das erinnern soll, wenn dieser Kern dann aufgeht in eurem Garten und es ist eine mehrblumige Blüte oder mehrblumige Pflanze, habe ich gelesen, da werden mehrere Blumen entstehen und wenn ihr diese Pracht so betrachten werdet, erinnert euch daran, euer Körper ist vergleichbar mit diesem öden kleinen Samenkorn. Aber es wird etwas Neues, etwas Wunderbares, etwas Herrliches daraus entstehen. Hängt euer Leben oder eure Lust nicht an das, was ihr hier habt, sondern es wird noch etwas Besseres, etwas Schöneres kommen. Das ist das, was die Bibel zumindest verheißt. Das alles schwingt mit in diesem Osterruf. Wenn ich euch zurufe, der Herr ist auferstanden und ihr antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Das alles schwingt mit in diesem Osterruf, was wir heute gehört haben. Und ich möchte gerne zum Schluss diese Stelle nochmals lesen, die Stefan zu Beginn des Lobpreises gelesen hat, aus 1. Petrus 1, Verse 3 und 4. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für diese Hoffnung, die du uns gibst durch deine Auferstehung. Und ich danke dir, dass wir Fragen an die Auferstehung stellen dürfen und dass selbst aus wissenschaftlicher Sicht die Auferstehungsgeschichte, wie sie in der Bibel überliefert ist, absolut glaubwürdig bleibt. Ich danke dir, dass du den Tod besiegt hast und dass wir wissen dürfen, es wartet noch was Besseres auf uns, Du hast uns deinen Geist gegeben, solange wir noch auf dieser Welt sind, diese Kraft, die dich lebendig gemacht hat. Und wir dürfen uns freuen, dass da noch mehr auf uns wartet. Amen.